ARD. NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Tango, finnischer Tango, wird uns heute beschäftigen in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind in Finnland und lernen gleich, warum der Tango auch dorthin gehört. Wir sind im Arctic Snow Hotel, das jeden Winter neu gebaut wird und im Frühjahr in den angrenzenden See zurückfließt. Und dann erfahren wir mehr über das Recycling teurer Winterkleidung, die Finnlandreisende offenbar gerne zurücklassen. Das alles und noch viel mehr haben Merle Schaak und Michael Richmann in Erfahrung gebracht. Hallo Merle, hallo Michael.
Moin. Moin,
moin. Moin. Merle, wir hatten schon eine Island-Sendung von euch. Finnland liegt wieder im hohen Norden. Ist das zumindest deine Lieblingsregion?
Ja, stimmt. Wir klappern irgendwie zusammen immer die nördlichsten Hauptstädte.
Habe ich gerade den Eindruck, nicht? Genau, ja.
Ja, nee, absolut. Also ich liebe die nordischen Länder, allein ja die Weite, die Natur dort. Und ich habe auch immer den Eindruck, das macht doch was mit den Menschen, wenn man sich nicht so sehr auf den Füßen steht, wie wir das manchmal tun. Und trotzdem, weil es manchmal doch echt ungemütlich ist, irgendwie zusammenhalten muss. Also ich mag das Unverfälschte dort sehr.
Unverfälscht, man steht sich nicht auf den Füßen, da kommen wir ja später auch nochmal dazu. Michael, schließt du dich dem an oder zieht dich was ganz anderes nach Finnland?
Ich schließe mich dem natürlich irgendwie vorbehaltlos an. Die Landschaft ist gigantisch in ganz Skandinavien. Finnland, da habe ich eine relativ spezielle Beziehung zu, weil ich bin Finnland-Fan, seitdem ich Timo Sillanen in meiner Jugend bei den Anaheim Ducks habe Eishockey spielen sehen. Und seitdem wollte ich schon immer mal über so einen zugefrorenen See skaten. Und er hat dann Finnland auf meine persönliche Landkarte geschossen.
Oh, jetzt muss ich ganz kurz mal auf was Persönliches loswerden. Das ist was für die Älteren unter uns. Jarno Saarinen war Motorradweltmeister, lange, lange her, und Finne. Durch den bin ich das erste Mal mit Finnland in Berührung gekommen. Lass uns jetzt mal aufs Praktische gucken. Finnland, dünn besiedelt, außerhalb von Helsinki, habt ihr eben schon erzählt. Wie seid ihr denn gereist?
Ja, Helsinki war unser erstes Ziel. Und gestartet sind wir in Norddeutschland, in Travemünde, mit der Fähre. Helsinki gilt ja seit 2 Jahren als nachhaltigste Reisedestination der Welt und das bezieht sich zwar nicht nur auf Emissionen, sondern auch auf so Sachen wie soziale Nachhaltigkeit, also wie wird auch die lokale Kultur mit dem Tourismus verbunden. Naja, und da haben wir gedacht, machen wir mit. Und nach fast 30 Stunden auf so einem Schiff kommt man dann auch ziemlich entschleunigt da an. Und ja, weiter sind wir dann mit dem Zug gefahren. Also Helsinki-Rovaniemi, da gibt es einen Nachtzug und wir finden, das ist irgendwie eine total romantische Art zu reisen. Und ja, der heißt Santa Claus Express, also weil Rovaniemi sich auch als Weihnachtsmannstadt vermarktet. Das hatte nochmal einen ganz besonderen Reiz, dann mit diesem Zug zu fahren.
Romantisches Reisen, praktisch ist es auch. Wir hören ja gleich mehr vom und zum finnischen Tango. Michael, ein Zufallsfund während der Reise oder habt ihr euch ganz bewusst auf die Tango-Spur gesetzt?
Ja, so eine Mischung aus beidem. Ich habe in der Vorfreude auf diese Finnland-Tour ganz viele Filme von Aki Kaurismäki angeschaut und habe mich dann da ein wenig in diese sehr skurrilen, aber auch sehr liebenswerten Charaktere verliebt. Und das sind alles Menschen mit ganz, ganz großen Gefühlen und ganz, ganz wenigen Worten. Und immer dann, wenn ihnen dann die Worte fehlen, kommt in den Filmen der Tango ins Spiel, der finnische Tango wohlgemerkt.
Spielt denn dieser finnische Tango im Alltag eine große Rolle noch oder ist es, tja, nur noch Folklore?
Das kommt ein bisschen darauf an, wo man ist und mit wem man spricht. Also in Helsinki ist es natürlich so, dass die Großstädter da ein bisschen die Nase rümpfen oder es dann allenfalls ironisch gebrochen machen, wie zum Beispiel in diesen Kaurismäki-Filmen. Auf der anderen Seite wird es auch auf vielen Dorffesten immer noch laut getanzt oder wild getanzt. Und da gibt es auch noch dieses riesige Tango-Festival in Seinäjoki. Das ist dann da so ein Riesen-Event, so ein bisschen wie Deutschland sucht der Superstar, wird landesweit im Fernsehen übertragen. Da wird dann auch immer die Tango-Queen und der Tango-König gekrönt. Und die sind dann zumindest mal für eine Zeit sowas wie nationale Berühmtheiten.
Jetzt mit den beiden, mit Merle Schaak und Michael Richmann, zum finnischen Tango in Helsinki.
Der Weg auf die Tanzfläche führt erst einmal aus der Innenstadt heraus. Bis nach Pasila, nördlich des alten Olympiastadions. Die Hauptstraße entlang, durch die Unterführung mit den wilden Graffitis, zu dem alten Fabrikgebäude. Es ist Winter und ehrlich gesagt, bei minus 18 Grad ist der heiße Sohlenverdacht hier wirklich am geringsten.
Muss man mit uns vorne rein? Nee.
Doch der Typ am Telefon hat gesagt, wenn wir etwas über finnischen Tango erfahren wollen, dann im Attiko.
Ach, hier sind die Klingeln. Aber da steht nichts.
Und wenn man ehrlich ist, Finnland und Tango ist sowieso eine ziemlich wilde Kombination. Warum dann nicht auch hier, in dieser alten Fabrik?
Welcome everybody to our regular Thursday. You know, great to have you here.
Generell stellt sich die Frage, wie passen Finnland und der Tango überhaupt zusammen?
Es ist diese Melancholie, die uns Finnen zum Tango zieht. Wir haben diese slawische, vielleicht auch etwas russische Affinität zur Melancholie und der Tango steht für diese Sentimentalität.
Maria-Lena Osoulu ist leidenschaftliche Tänzerin, seit ihrer Kindheit.
Ich habe schon immer gerne getanzt. Ich habe mich mit Freunden zusammengetan. Wir haben das Radio auf die Fensterbank gestellt und ich habe allen gezeigt, wie es geht.
Sie fühlt sich genauso zeitlos wie der Tango.
That's not something you ask.
Well, I'm over 30 years.
Sagen wir einfach, ich bin über 30.
Der argentinische Tango kam 1912 über Paris nach Finnland. Das französische Kino hat den Nordeuropäern gezeigt, wie innig die Menschen am anderen Ende der Welt tanzen. Das löste einen kleinen Boom aus. Der Kulturhistoriker Janne Mäkelä beschreibt die erste Tango-Welle in Finnland als
High Society Phenomenon in urban cities like Helsinki.
Dabei kommt er eigentlich aus den Hafenvierteln von Buenos Aires. Aber es ist Teil des finnischen Humors, dass sie das niemals zugeben würden.
Wenn Sie Aki Kaurismäki fragen, war es umgekehrt. Dann wurde der Tango in Finnland erfunden und Seeleute brachten ihn nach Argentinien.
Mit Beginn des Ersten Weltkriegs hatte es sich in Finnland schlagartig ausgetanzt. Erst 4 Jahrzehnte, 3 Kriege und 2 Wirtschaftskrisen später kam der Tango erneut in Mode. Denn die darin transportierte Melancholie war ganz nach dem Geschmack der gebeutelten Finnen. Von seinem argentinischen Vorbild hatte sich der Tango in der Zwischenzeit jedoch meilenweit entfernt. Musikalisch haben die Finninnen und Finnen zu dem argentinischen Style ihre eigene Volksmusik, russische Melodien und deutsche Märsche gemixt. Inhaltlich geht es meistens um Sehnsucht. Nach der großen Liebe, nach einem Ausweg aus der Misere, nach einem anderen Leben, nach einer besseren Zukunft. Im Grunde ist der finnische Tango, wie er in den 1950er und 60er Jahren populär wurde und noch heute auf vielen Dorffesten getanzt wird, eher so etwas wie Schlager. Und genauso tanzt er sich auch.
Es geht alles nicht so schnell. Es gibt viel weniger Rhythmuswechsel. Der Tanz hat auch viel weniger Dramatik. Es ist auch etwas entspannter.
Andere würden sagen, banaler.
Die Bewegungen sind deutlich einfacher. Auf 2 lange Schritte, 2 kurze.
Viele Bands aus den größeren Städten hielten das für trivialen Blödsinn, machten sich damit aber wenig Freunde.
Als die dann aufs Land gefahren sind, trafen sie auf wütende junge Männer, die sagten, lass das mit dem Jazz, lass das mit dem Rock, spielt einfach Tango, klar? Falls nicht, schlagen wir euch zusammen.
Unless we will beat you up.
Das klingt nicht nur wie in einem Kaurismäki-Film. Der schrullige Kultregisseur hat Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre den 3. Tango-Boom in Finnland ausgelöst. In seinen Filmen übernimmt der Tango die Funktion, die Gefühle auszudrücken, über die seine Protagonisten nicht sprechen können. Also wie eigentlich alle in Finnland.
Well, that has been said, but I don't really think so.
Das wird immer so erzählt. Aber ich glaube, das stimmt nicht.
Es habe tatsächlich mal eine Zeit gegeben, in der die Menschen in Finnland vor allem durchhalten mussten und Gefühle keine so große Rolle gespielt haben, meint Maria-Lena.
Aber ich würde nicht sagen, dass wir so traurig sind, dass wir keine anderen Wege haben.
Doch irgendwie ist das Klischee, dass die Finnen den Tango brauchen, um überhaupt irgendwie über ihre Gefühle reden zu können, ja auch ganz süß.
Merle, Helsinki sollte man wie lange besuchen? Was empfiehlst du?
Ja, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie tief man da eintauchen will in so Dinge wie Museen oder in Helsinkis Fall vielleicht auch in die Jugendstilarchitektur. Und ich finde ja allein die Stadtbibliothek Udi, das ist quasi eine Ode wirklich an alles, was eine öffentliche Bibliothek sein kann. So 3 Etagen mit 3D-Drucker, Nähmaschinen, Tonstudios und Spielplatz für Kinder. Bücher gibt's auch übrigens. Da kann man eigentlich schon den ganzen Tag verbringen. Aber so für treiben lassen, Secondhand-Shopping, vielleicht mal Sauna ausprobieren oder ein paar Szeneviertel, da reicht im Zweifel auch schon ein Wochenende. Und wir waren jetzt im Winter da und das war zeitweise eine echt feuchtkalte Angelegenheit. Also zumal, als wir dann ungeschützt auf der Festungsinsel rumspaziert sind. Ja, im Sommer würde ich vielleicht noch 1-2 Tage mehr dran hängen, um dann auch hoffentlich ein bisschen mehr Sonne und Outdoor-Aktivitäten genießen zu können.
Du hast gerade die Bibliothek angesprochen. Stellt sich die Frage, sind zumindest ein paar Worte dieser ja recht schwierigen, wie ich finde, schwierigen finnischen Sprache sinnvoll?
Ja, also Englisch klappt zumindest in Helsinki super. Man öffnet natürlich immer Türen und Herzen, wenn man auch ein paar Grußfloskeln zumindest kann. Aber in Skandinavien reicht ja zum Glück immer so mein freundliches Hey schon mal, um Hallo zu sagen. Und ob man sich dann noch in Richtung Moi Moi oder andere Ausdrücke vertiefen möchte, das bleibt dann jedem selbst überlassen. Ich selbst fand es wahnsinnig kompliziert. Also das hat wirklich mit den anderen Sprachen nicht viel zu tun. Zum Glück gibt es die Schilder auch immer zweisprachig, also auch auf Schwedisch, weil das ja auch Amtssprache dort ist. Deswegen, ja, wenn man ansonsten mit dem Skandinavischen ein bisschen vertraut ist, findet man sich dann auch zurecht.
Dann bleiben wir jetzt ganz einfach nur beim Hey. Nach der Stadt dann die Weite der finnischen Landschaft. Merde, du hast das vorhin auch schon mal angesprochen. Ist das ein krasses Stadt-Land-Gefälle, kann man das so sagen?
Ja, definitiv. Also Helsinki ist ja in vielerlei Hinsicht ziemlich modern und auf dem Land liegt die Schönheit dann oft in der Einfachheit. Aber ich muss sagen, gerade jetzt im Winter habe ich den Schneematsch aus der Hauptstadt auch wirklich gern hinter mir gelassen. Und im Norden ist es dann so knackig kalt, da frieren dann die Flüsse wie der Kemijoki zu und so, dass man drauf spazieren gehen kann, stundenlang auf dem Eis, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Da ist es dann aber auch wirklich eine gute Idee, wenn man vielleicht auch mal einen Mietwagen nimmt, weil sonst kommt man zu den schönsten Orten auch gar nicht hin. Jedenfalls nicht ohne Shuttlebusladung mit anderen Touristen.
Michael, wir lernen mit euch gleich ein ziemlich ungewöhnliches Schneehotel kennen, kann man schon mal verraten soweit. Das dürfte ja wohl eher die Ausnahme sein. Unterkommen, übernachten, wie in Finnland und wie teuer? Ich nehme ja immer an, dass es sehr teuer ist, oder ist das falsch?
Ja, also man muss da schon locker 100 Euro pro Nacht mindestens einplanen, selbst wenn man sich so ein Airbnb nimmt. Wenn man dann natürlich in so einem Schneehotel übernachten möchte oder auch diese Polarlichtkuppeln, da kann man dann schnell ein Vielfaches davon investieren, wenn man das dann unbedingt braucht. Man kann es natürlich sich auch ganz einfach machen. Das ist dann die Abenteuervariante, sich ein Schneeloch buddeln und das mit Nadelhölzern zulegen. Das ist auch gemütlich, geht auch.
Ja, vielen Dank. Guter Tipp. Probieren wir alle mal aus. Sehr gute Idee. Jetzt aber mit Michael Riechmann ins Arctic Snow Hotel aufs eisige Bett.
Welcome to the Arctic Snow Hotel. My name is Taneli. I will be your guide for the guided tour.
Majestätisch erhebt es sich. Das Arctic Snow Hotel in Lehtojärvi. Und am Lehtojärvi. Denn der Ort heißt genauso wie der See, an dem er liegt. Und aus dessen Wasser seit 2008 Jahr für Jahr das Arctic Snow Hotel gebaut wird.
Das komplette Gebäude ist aus Schnee. Für die Wände und Flure nutzen wir Formen. Nehmen wir beispielsweise diese Wand hier. Der Bagger trägt den Schnee von dem riesigen Hügel, den wir mit den Schneekanonen kreiert haben, ab und füllt ihn in die Form. Dann kommt jemand wie ich und drückt den Schnee zusammen. Das geht so.
Es ist also Fußarbeit. Ziemlich anstrengende Fußarbeit. Taneli weiß, wovon er redet. Er macht diesen Job schon seit ein paar Jahren.
Wenn die erste Lage zusammengepresst ist, kommt die nächste Lage und wir stampfen sie fest. Für so eine Wand brauchen wir etwa 30 Minuten. Die Hallen und Flure entstehen also recht schnell.
Etwa 30.000 Kubikmeter Schnee werden auf diese Weise zusammengekarrt, zusammengetreten und zu einem Haus geformt. Ob das wirklich hält?
Nach ein paar Tagen ist der Block steinhart gefroren. Das hält.
Nach dieser Einführung geht es erst einmal auf Erkundungstour. Es ist ein riesiges, sehr komplexes Iglu. Schmale Gänge,
meterdicke Wände aus purem Schnee. Dünne, in den Schnee gefräste Schienen mit LED-Lampen weisen einem den Weg. Außen frostige minus 23 Grad, drinnen sind es vergleichsweise gemütliche minus 4 Grad. Hinter einer Abzweigung weitet sich das Gebäude zu einer riesigen Kapelle. Die gotisch anmutenden Spitzbögen sind locker 5 Meter hoch. Und auf den Eisbänken zu beiden Seiten des Mittelgangs können jeweils 3 bis 4 Menschen bequem sitzen. Und der eisige Altar ist geschätzte 20 Meter vom Eingang entfernt. Hartgesottene können hier sogar heiraten.
Die Hochzeiten sind meist sehr kurz.
Nach der nächsten Abzweigung wird der Gang wieder schmaler. Wenn man die Arme links und rechts ausstreckt, kann man auf beiden Seiten den steinharten Schnee spüren. Und der ist so dicht, darin halten sogar Dübel. Und zu beiden Seiten gehen Zimmer ab. Und jedes dieser Zimmer wurde von einem lokalen Künstler gestaltet. Aus den etwa 2 Tonnen schweren Eisblöcken, die die Hotelbetreiber jedes Jahr aus dem angrenzenden See holen, fertigen sie filigrane Eisskulpturen.
So viele schöne Räume und alle sind unterschiedlich.
Cherise ist extra aus Los Angeles angereist, um dieses Winter Wonderland in der Nähe der Weihnachtsmannstadt Rovaniemi mit eigenen Augen zu sehen. Die Skulpturen haben jedes Jahr ein anderes Motto. 2025 ist es der Schlüssel zum Glück. Und der ist für jeden individuell. Hier eine Tasse dampfender Kaffee, eine Bibliothek voller frostiger Bücher oder ein großer Berg Süßigkeiten. Dort ein warmer Saunaaufguss oder eine Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Jedes Zimmer ist geprägt von einem riesigen Motiv über dem Bett. Doch überall im Zimmer sind kleine Details versteckt, die das Hauptmotiv aufgreifen oder spiegeln. Für mich ist es der mit Starkeeper Harri Säteri, der Finnland 2022 zum Olympiasieg im Eishockey geführt hat und hier in voller Größe über dem Doppelbett thront.
Ich mag die vielen verschiedenen Räume und dass jeder einen anderen Style hat.
Michael, ebenfalls aus L.A., ist Eishockey jedoch deutlich zu kalt.
Ich mag den Raum mit dem Kaffee. Der hat mir so ein warmes Gefühl gegeben.
Genau damit hat Dietmar aus Frontenhausen ein Problem.
Schön, aber ich könnte mir nicht vorstellen, hier zu schlafen.
Ich bin zu kalt.
Bin froh, wenn ich wieder ins Warme komme.
Denn die Zimmer sind zwar schön, aber auch sehr spartanisch. Auf dem Bett aus purem Eis liegt eine dünne Matratze und darauf ein Rentierfell. Und weder der Schnee noch die gemessenen Minusgrade können darüber hinwegtäuschen, dass Eis bei der eigenen Körpertemperatur anfängt zu schmelzen. Das heißt, es ist auch noch feucht.
Das ist eher wie Camping.
Dennoch kommen jedes Jahr Zehntausende Touristen aus aller Welt, um das Schneehotel zu sehen. Die 20 Hotelzimmer sind laut Betreiber immer ausgebucht, obwohl das günstigste Zimmer 400 Euro kostet und das Familiendomizil für geschmeidige 1200 Euro pro Nacht zu haben ist.
Bisher hat hier jeder überlebt.
Wenigstens das. Und wer überlebt, bekommt auch ein Zertifikat. Zertifiziert ist auch das Hotel selbst. Und zwar für seine Nachhaltigkeit. Gebaut wird erst, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Hier am Polarkreis, also schon ab Mitte Oktober. Und wenn das Gebäude einmal steht, verbraucht es kaum noch Energie.
Eigentlich brauchen wir nur etwas Strom für die Beleuchtung.
Heizkosten fallen naturgemäß auch keine an. Und wenn im März die Saison rum ist, fließt das ganze Hotel zurück in den See.
Michael, einmal will ich Politik, das politische Umfeld ansprechen. Finnland als Grenzstaat zu Russland, großes Thema seit dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine. Spürt man etwas davon? Sind die Menschen besorgt?
Ja, ich sag mal so, der Krieg ist durchaus präsente, durch Plakate im Stadtbild, in denen fürs Militär geworben wird, auch in den Medien oder bei den Jugendlichen. Denn Finnland hat die Wehrpflicht und da werden jedes Jahr so 70-80% der Jugendlichen auch tatsächlich eingezogen. Das ist da auch Thema. Aber so besorgt an sich sind die Finnen nicht. Die fühlen sich sehr gut vorbereitet und gehen damit auch sehr selbstbewusst um.
Die Finnen sind nicht besonders besorgt, nehme ich jetzt mal so mit. Sind sie denn besonders zufrieden? Finnland schneidet ja bei diesen Glücksumfragen, da gibt es ja mehrere davon, da schneidet Finnland immer besonders gut ab, ne?
Ja, das haben wir natürlich rein aus Recherchezwecken auch den einen oder die andere gefragt, wie glücklich denn sie nun sind. Die Antwort ist dann meist ein müdes Lächeln, weil dieser Happiness Index jetzt eigentlich nicht abfragt, wie glücklich seid ihr, sondern der stützt sich auf Aspekte wie soziale Sicherheit, niedrige Korruption oder auch das Bruttoinlandsprodukt. Also die Menschen laufen da jetzt weniger den ganzen Tag mit einem strahlenden Grinsen im Gesicht rum, sondern die fühlen sich in ihrem Land einfach in erster Linie sehr gut aufgehoben. Und nicht glücklich macht man sie auf jeden Fall, wenn man blöde Witze über dieses Ranking macht und vor allem in Kombination mit dem Klischee der mürrischen Finnen.
Danke, haben wir was gelernt. Und gut abgesichert zu sein ist ja, wie wir ahnen, in diesen Zeiten schon mal ziemlich wertvoll. Gucken wir mal auf die, die da reisen. Wer reist denn nach eurer Beobachtung durch Finnland? Lässt sich das so pauschal sagen?
Ja, da ist unsere Reisezielauswahl diesmal nicht so repräsentativ. Also in Helsinki, würde ich sagen, sind es die typischen Hauptstadttouristen, ohne sie ganz genau eingrenzen zu können. Und Rovaniemi wird ja weltweit als Heimat des Weihnachtsmanns vermarktet und sehr erfolgreich vermarktet. Und das führt dann natürlich dazu, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen aus Übersee anreisen. Wir haben Inder getroffen, Amerikaner, Australier, aber auch Leute aus ganz Europa, die halt einmal mit dem Hundeschlitten durch diese gezuckerte Landschaft gondeln wollen oder das Weihnachtsmanndorf am Polarkreis in seiner vollen kommerziellen Pracht erleben wollten.
Tja, und diese Reisenden, nicht nur im Weihnachtsmanndorf, lassen gerne ihre Klamotten einfach mal liegen. Was es damit auf sich hat, dazu jetzt Merle Schack.
Puolen tunnin kuluttua saavumme Rovaniemelle. Saapumisaika Rovaniemelle kello 7.20.
Eisenbahnromantik. Hier im Norden Finnlands bekommt sie im Winter eine ganz besondere Note. Schneeflocken tanzen hinter den Scheiben, während der Santa Claus Express gemächlich nach Rovaniemi einfährt. Die selbsternannte Weihnachtsmannstadt lockt mit ihrem Märchenwinter jedes Jahr mehr Menschen aus aller Welt hier an den Polarkreis. Wer dem bisweilen bizarren Mix aus Lametta und funktionaler Architektur nichts abgewinnen kann, schnürt am besten die Schneeschuhe und macht sich auf den Weg zu einer der vielen Autiotuvat. Die staatliche Forstverwaltung kümmert sich um diese Wildnishütten. Und jeder kann sie kostenlos nutzen.
So, gemütliche.
Bei minus 15 Grad wird aber schnell klar, das Winter Wonderland ist nur bezaubernd, wenn man genug Ausdauer zum Holzhacken hat. Oder sich mit polarkreistauglicher Kleidung ausstattet. Am Ende ihrer persönlichen Polarexpedition stehen viele Reisende deshalb vor einem Problem.
Nicht alles passt in den Koffer.
Isabella Alice arbeitet an der Rezeption eines neuen Hotels in Rovaniemi. Sie hat dort nicht nur mit Gästen aus aller Welt zu tun, sondern auch mit dem, was sie auf ihren Zimmern zurücklassen.
Ich habe erlebt, dass Touristen Jacken hier gelassen haben. Wenn sie hier schöne Sachen sehen, wollen sie sie kaufen. Und wenn sie dann nicht in den Koffer passen, lassen sie die Teile hier, die sie am ehesten entbehren können.
Und in Sydney oder Rio braucht man eben keine Thermounterwäsche oder Daunenjacke. Aber was wäre ein Touristenmagnet ohne Geschäftstüchtige? Mitten in einem Gewerbegebiet machen sich Kimo Osmo und Seppo Salo die Winterkleidungsflut zunutze. Wir stehen vor einem Meer von Nadeln, verteilt über die ganze Welt. Und dann geht's mitten rein ins Sammelsurium der Hinterlassenschaften.
Im Fundbüro kann man alles finden. Also wirklich alles. Teuren Champagner, Markenkleidung von Hermes, Louis Vuitton, all sowas.
What was the weirdest thing you ever had?
I don't say that on topic.
Auch Hotels geben hier ihre Fundsachen ab.
Okay. So, here is 3 months. Wow.
Koffer, Kameras, sogar Langlaufskier stapeln sich in der Lagerhalle. Und das ist nur das Zeug der letzten 3 Monate. So lange haben Besitzer theoretisch Zeit, sie wieder abzuholen. Wenn sie nicht längst wieder zu Hause sind. Aber was passiert mit dem Rest?
Das hier ist alles sauber, wie neu. Und das gilt für fast alles hier. Wenn der Neupreis bei, sagen wir, 150 Euro liegt,
verkaufen wir es hier für 15.
Then our price is about 15 euros.
Nebenan betreiben die Gründer einen Shop mit all den Dingen, die niemand zurück will. Bis zu 100.000 Teile landen pro Jahr hier. Auch die Stadt Rovaniemi hat den Wert der Fundsachen erkannt. Pia Kentele koordiniert ein Projekt, das daraus ein Kreislaufwirtschaftskonzept entwickeln soll.
Wir möchten die örtlichen Geschäftsleute ermuntern, etwas über Kreislaufwirtschaft zu lernen und über die damit verbundenen wirtschaftlichen Möglichkeiten.
Second-Hand-Shops sind in Finnland ohnehin beliebt. Doch die meisten befinden sich im Süden des Landes, rund um die Hauptstadt Helsinki. Dort landen also auch viele der zurückgelassenen Textilien, die Hotels zum Beispiel ans Rote Kreuz spenden.
In den Teilen, die sich weiterverwenden lassen, liegt großes finanzielles Potenzial. Und wir wollen dieses Geld hier in der Gegend behalten.
Der Bedarf vor Ort in Rovaniemi ist da, sagt Kenteles Kollegin Erja Sainio. Vor allem bei den oft jungen Menschen, die als Guide bei Schlittenhundfarmen, Snowmobiltouren oder Polarlichtsafaris arbeiten.
Jedes Jahr kommen Hunderte, Tausende neue Guides hierher. Die meisten davon decken sich in Second-Hand-Shops mit der Kleidung für ihre tägliche Arbeit ein.
Die Stadt möchte nun eine richtige Recyclingkultur etablieren.
Es ist wichtig, den Geschäftsleuten zu zeigen, dass Kreislaufwirtschaft keine Bürde, sondern ein Geschäftsmodell ist.
Dazu tagt nun regelmäßig ein runder Tisch. Auch Seppo Salo vom Lost and Found ist dabei, wenn er nicht gerade neue Winterjacken sortiert. Denn der Touristenstrom scheint so schnell nicht abzureißen.
Merle, Michael, drei schöne Geschichten haben wir gehört jetzt, aber das war ja nicht alles. Was hättet ihr noch gerne erzählt, wenn ich euch gelassen hätte? Wer von euch beiden will anfangen?
Vielleicht starte ich mit einem kleinen Service-Tipp, so aus Sicht der norddeutschen Flachland-Tirolerin. Also Obacht, falls es euch ähnlich geht und ihr mal nach Finnland reist und da oben im Schnee unterwegs seid. Also man wird nicht über Nacht zur Langlauf-Queen. Ich habe es für euch getestet. Auch wenn das bei den Finninnen und Finnen so einfach aussieht, aber die fahren da oben im Norden schon ja, mit den Skiern zur Schule und so eine Erfahrung holt man nicht in 10 Tagen mal eben auf. Also da holt man sich im Zweifel dann eher an der vereisten Schneewehe eine blutige Nase.
Ja, und das Gemeine ist ja, ich kenne das auch nur so eine kleine Abfahrt auf Langlaufskier, mit dem man nicht kanten kann, ist einfach schwierig, möchte ich mal sagen. Ich verstehe dich, gut. Michael.
So eine Loipe kann auch ihre Tücken haben.
Ja, und anstrengend ist auch noch. Michael, was hättest du gerne noch erzählt?
Ich finde, Essen spielt bei so Ländern auch immer so eine sehr wichtige Rolle. Und da haben wir in Finnland ein paar Gerichte kennengelernt, wo zumindest mal Optik keine ganz so große Rolle spielt. Vorschmack war so eins. Das ist so eine Mischung aus Zwiebeln, Hackfleisch und Fisch. Sieht aus wie einmal verdaut, aber schmeckt ganz hervorragend.
Äußerlich so ein bisschen wie dieses norddeutsche Lapskause, hört sich für mich so an, oder?
Geht in die Richtung.
Stimmt. Ja, stimmt. Und dann gibt es auch noch Memmi, das ist so ein Roggenbrei, den gibt es zur Fastenzeit. Das sieht auch wirklich nicht genießbar aus, aber wir haben auch gelernt, nicht abschrecken lassen, weil das ist zumindest ein Erlebnis.
Ich würde mal sagen, Augen zu und durch, ne? Oder? Alles klar, wunderbar. Sehr schön. Mit Merle Schark und Michael Riechmann haben wir Finnland kennengelernt. Das waren sehr starke Eindrücke. Ich danke euch.
Wir danken dir.
Ja, danke.
Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Theo Weiß, Jürgen Kropp und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.